Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch alle. Ich freue mich, dass dieser Gottesdienst so gut besucht ist. Wir sind ja noch in den Schulferien, hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ihr könnt die PowerPoint starten. Die Predigt heißt, das Neue begrüßen und umarmen. Das Neue begrüßen und umarmen. Und ich habe noch einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Wiederum aus Kapitel 2. Es geht nicht mehr um Weihnachten, aber es ist schon noch nah dran. Ich möchte über einen Mann sprechen, der in diesem Text im Mittelpunkt steht, über den wir sonst nicht so viel wissen, aber das ist ein sehr kräftiger Text. Er heißt Simeon und er verkörpert, dass er das Neue begrüßt und umarmt. Wir lesen den Text, Lukas 2, ab Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind, Jesus, hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme, und er lobte Gott, und er sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel, und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Simeon, ein erstaunlicher Mann. Wir wissen hauptsächlich von diesem Text her etwas über ihn. Vorbildlich. Es gibt so einen Begriff Schwanengesang. Weiß jemand, was ein Schwanengesang ist? Das hier ist sozusagen der Schwanengesang von Simeon. Gut, Schwanengesang, damit bezeichnet man so die letzten wichtigen Worte eines Menschen. Das kann ein Politiker sein, dessen Karriere aufhört. Das kann sein, Menschen ihre letzten Worte, bevor sie sterben. Das kann alles Mögliche sein. Aber so ein Schwanengesang, das ist so etwas. Und das, was hier der Simeon von sich gibt, das ist sozusagen, können wir sagen, sein Schwanengesang. Ich habe hier einen Holzschnitt. Ist jetzt nicht unbedingt meine künstlerische Stilrichtung, die ich mir an die Wand hängen würde zu Hause. Aber hier sehen wir mal so eine Darstellung von Simeon und Jesus. Der alte Mann, das ist gut dargestellt, und das Kind Jesus, was allerdings hier schon erstaunliche Züge trägt irgendwie. Das ist nicht einfach so ein hilfloses Baby, sondern der Künstler hat hier schon etwas reingelegt, so von Jesus, von Augen, die schon recht wissend sind. Ja, und der alte Mann, der mit seinen alten Händen das Neue, das wollen wir ja gleich entfalten, nämlich Jesus umarmt, begrüßt, sehr freundlich und ja auch für sich selber dann seinen Frieden findet, dass dieser Trost Israels, wie es heißt, nun endlich gekommen ist. Es geht mir in dieser Predigt eigentlich um drei Themen, drei Erkenntnisse, die wir von dem Text her finden und die wir in der Haltung von Simeon finden. Es geht mir darum, der Umgang mit neuen Entwicklungen. Es geht mir um ja, so die Selbstbestimmung des Lebens, so ich, meiner, mir, mich, ich tue, was ich will, wie es denn hier bei Simeon war, zu dem Thema und auch um den Tod, auf den ja jeder Mensch letztlich zugeht. Nun, Simeon begrüßt und umarmt das Neue. Als die Eltern, Maria und Josef, das Kind Jesus hereinbringen, nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Da nahm er es in seine Arme und erlobte Gott. Nun, Simeon ist auch so ein Klassiker, sagen wir mal, für die Menschen des Alten Testamentes. So, als er lebte, gab es ja noch gar kein Neues Testament. So, das Neue Testament, das hat er sozusagen gerade auf dem Arm. Und jetzt entfaltet sich das alles. Jetzt geht das los mit Jesus. Aber er ist so der typische alttestamentliche Mensch. Und weil er auch gut in der Schrift unterwegs war, eben dem Alten Testament, was er hatte, war er auch vorbereitet auf diesen Tag. Auf diesen Tag, dass nun dieser Messias kommt und dass er da ist. Es ist gut, wenn auch wir das erwarten, was Gott vorhat, was Gott plant. Und dass Jesus kommen würde, das hat Gott übrigens schon sehr früh geplant. Also unsere Planungen sind menschlich und von daher auch mangelhaft, aber Gottes Planung ist perfekt. Weiß jemand, wann zum ersten Mal so Jesus angedeutet wurde? Ein bisschen bildreich, aber wann von Jesus gesprochen wurde, dass der kommen wird als der Retter? Weiß jemand, wo das in der Bibel ungefähr war? Erste Mose, und das ist bekanntlich das erste Buch der Bibel. Hier finden wir schon eine Voraussage auf Jesus. Ich meine, es ist Kapitel 3 schon, also wirklich ganz, ganz früh. Gerade erst haben die Menschen sich von Gott abgewandt, haben gesagt, nein, das hat Gott zwar gesagt, aber das sehen wir anders, das wollen wir anders, so umschreibe ich mal den Sündenfall. Und Gottes Erlösungsplan war schon unterwegs. Ja, da wird mal jemand geboren werden und der wird den Teufel vernichten und den Tod beseitigen und die Lösung bringen. Also Gottes Planung, ganz großen Bogen, den ich gerade spanne. Aber da gab es eben diese Verheißung im Alten Testament und Simeon war ein Mensch, der damit unterwegs war. Im Galaterbrief heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist Jesus. Wir können da eine Menge von ableiten, denn nun leben wir, wie sagt die Schrift, 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre, gut, es gibt Menschen, die werden über 100, aber irgendwie ist uns auch eine Zeit gesetzt und wir sind in 2016 angekommen und ich bin immer so unterwegs, dass ich Planungen habe. Ich glaube, das ist gut so, besonders Leiterschaft sollte eine Ahnung haben, wo es denn hingehen sollte, natürlich vom Heiligen Geist inspiriert. Ich glaube, es ist auch gut für jeden Einzelnen, dass er einen Plan hat für sein Leben. Ja? Also ich bin immer wieder verwundert, wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche, die so ihren Schulabschluss in 4 Wochen haben und ich dann frage, ja, was machst du denn dann? Boah, das weiß ich noch nicht so genau. Mal sehen, also vielleicht mache ich das oder jenes. So, dann bin ich mal ein bisschen erschrocken, weil ich denke, ja gut, also das war ja nun absehbar und da sollte man ein wenig planen. Nun wissen wir aber auch alle, dass alles, was wir planen als Menschen, dass Gott nochmal da mächtig darüber steht und dass er seine Planung hat, dass er die Geschicke dieser Welt leitet. Wir haben das ja gerade im letzten Jahr auch als Nation, Europa, irgendwie eine weltweite Herausforderung durch die Flüchtlingsströme erlebt. Und es gibt Dinge, die planen wir gar nicht, die kommen. Aber Gott weiß das alles schon vorher. Und er hat auch seine Pläne damit, was dadurch passieren soll. Zum Beispiel, dass Menschen zum Glauben kommen. Zum Beispiel, dass Menschen anfangen, Dinge zu teilen. Dass wir eben in diesen Herausforderungen, die Gott schenkt, ganz nah an ihm unterwegs sind und uns dann leiten lassen. Nun ist es so, dass Neue umarmen und begrüßen ist nicht unbedingt eine Stärke von uns Menschen. Jetzt wird der eine oder andere denken, ja, das stimmt. Besonders die Älteren. Die sind da gar nicht mehr so offen für neue Entwicklungen. Ich möchte mal sagen, ja gut, bei den Älteren ist es vielleicht mehr anzutreffen, aber das gibt's auch schon bei jüngeren Menschen. Und ich möchte jeden heute herausfordern, darüber nachzudenken, wie bist du unterwegs? Bist du bereit, Neues zu begrüßen? Begrüßen heißt ja, ja, das finde ich gut. Und es sogar zu umarmen und zu sagen, ja, Gott möchte nächste Schritte gehen. Gott möchte Neues hervorbringen. Gott ist der lebendige Gott. Er ist ein Gott der Schöpfung, er bringt immer wieder neues Leben hervor. Wir werden das im Frühling ja feststellen, dass dann wieder das neue Leben da ist. Und Gott möchte auch in deinem Herzen, dass es pulsiert, dass es lebendig ist, dass da immer wieder auch etwas Neues von ihm geschenkt bekommt. In deinem persönlichen Leben und auch für uns als Gemeinde. Ich kann euch heute nicht sagen, was im Detail alles passieren wird in diesem Jahr. Ich denke, das haben auch schon viele gelernt, dass das niemand kann, weil Gott einfach so viel größer ist und weil unsere Erkenntnisse und unsere Gedanken doch wesentlich kleiner sind. Was ich weiß, ist, dass Gott ein Gott ist, der nicht stehen bleibt. Gott ist nicht der, der sagt, so ist es, so muss es immer bleiben. Sondern Gott ist ein Gott, der mit der Generation, die lebt, unterwegs ist und sie erreichen möchte. Mit den Menschen so, wie sie sind, sie abholt, zu ihnen sprechen will und sie weiterentwickeln will. Im Charakter, in den Begabungen. Und da gibt es Dinge eben, wie gesagt, die wir planen und das ist okay. Und da gibt es Dinge, das sind Herausforderungen, die wissen wir nicht. Und da brauchen wir diese enge Verbindung zu Gott, zu seinem Wort, so wie Simeon das hatte, dass wir dann einfach auf Gott hören und mit ihm unterwegs sind und uns den Herausforderungen stellen. Denn Gott möchte uns entwickeln. Gott möchte uns weiterentwickeln. Das geht bis zu unserem letzten Atemzug. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast. Klingt ja sehr archaisch, so sehr wow. Ja, und das stimmt auch. Das ist der allmächtige, weise Gott. Aber es sind eben auch drei Generationen, die hier angesprochen sind. Und er ist mit jeder Generation immer wieder weitergegangen und hat sie geführt, hat sie geleitet. Wir haben ja gerade über diese Person einiges im Alten Testament, wie das war, dass diese Menschen mit ihren Herzen mit Gott unterwegs waren und Gott durch sie Geschichte geschrieben hat, durch ihre Stärken, aber erstaunlicherweise auch gerade durch ihre Schwächen und Fehler hat er die Geschichte weitergeschrieben. Ja, er ist der Gott von Heinz, der Gott von Carsten und der Gott von David. So möchte ich es mal in unsere Zeit heute transferieren. Mein Vater, ich Carsten, David, mein Sohn. So kannst du auch dich mal eintragen und sehen, dass es nicht irgendwie etwas nur so zum Staunen der alten Geschichte, wie es denn früher war, sondern du bist auch eingebunden in die Geschichte Gottes. Du bist ein Teil davon. Und Gott möchte auch mit dir Geschichte schreiben. Bist du bereit, ein Teil der Geschichte Gottes zu sein? Wo ist dein Herz? Bist du mit ihm verbunden? Bist du eben auch offen für neue Entwicklungen? Gott strotzt vor Leben. Wir haben das ja auch anschaulich eben gehört von den Trauben. Ja, Gott strotzt von Leben. Sein Leben möchte sich immer Bahn brechen. Ich sage damit nicht, dass es immer nur fröhlich und happy-clappy ist. Das ist es nicht. Es ist sein Leben, was sich Bahn bricht durch unser Leben. Manchmal besonders durch die Zeiten von Traurigkeit, von Versagen, von Schmerzen. Gerade da können wir Gott am tiefsten erleben, was wiederum dann Frucht bringt. Aber Gott ist auch nicht der Gott der Traurigkeit, er ist auch der Gott der Freude. Zur Frucht des Heiligen Geistes gehört die Freude, die ist ausdrücklich beschrieben. Steht nicht, dass Traurigkeit da drin ist. So, wir sind unterwegs mit diesem Gott, mit dem Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, dem Gott der Generationen. Das, was ich mir wünsche für 2016, für uns als Gemeinde, ist, dass wir wirklich eng verbunden sind mit Jesus, dass wir brennende Herzen haben und dass wir auch bereit sind für Veränderungen. Möchte ich denen sagen, die ich vielleicht schon das eine oder andere Mal erschreckt habe, was irgendwie auch in der Natur der Sache liegt, wenn man als Pastor neu in eine Gemeinde kommt und Dinge eben auch verändert, hoffentlich die, die Gott will. Also ich habe da jetzt nicht furchtbare Planungen, ich habe da nichts vor, um irgendjemandem hier weh zu tun, aber ich kenne meinen Gott und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde sagen, 2016, wir sind eine Gemeinde, die an Gott hängt, die an Gott klebt. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Und von daher dürfen es gerne mehr Menschen werden, die hier sind. Von daher wird es dann vielleicht Veränderungen geben, die nötig sind. Wirklich, keine Ahnung jetzt. Ich rede so ungeplant. Aber brauchen wir dann irgendwann hier einen zweiten Gottesdienst? Ich weiß es nicht. Was wird passieren in Grefrath? Was wird passieren in Nettetal? Was wird darüber hinaus passieren? Wen wird Gott berufen aus unserer Mitte? Wer wird Gottes Ruf empfangen zu Mitarbeit hier in der Gemeinde, zur Leiterschaft? Es werden neue Leute hier, hoffe ich einfach mal, auf der Bühne sein und vielleicht moderieren. Oder. Wir haben vorletztes Jahr schon ein Sozialwerk gegründet. Wir haben auch viel Neues gemacht. Wir werden nicht einfach lauter neue Sachen machen, weil sie neu sind. Aber wir wollen unterwegs sein mit unserem Gott. Wir wollen hören darauf, was er uns sagt und wir wollen weitergehen. Veränderung heißt dann auch immer, ja, es ist anders. Wenn einem natürlich etwas liebgewonnen ist und es ist anders, dann ist es erstmal schwierig. Das ist auch in der Natur der Sache, das erleben alle, die Kinder haben, oder? Ja, jetzt haben wir ein Kind, man freut sich. Okay, jetzt aber anders. Jetzt muss man auch mal nachts aufstehen. Und wie die Zeit vergeht, sie werden immer selbstständiger, die Kinder. Und nein, man ist nicht mehr der Papa, der alles kann. Fühlt sich gut an als Papa. Ja, der kann alles, der weiß alles. Es hört aber auch irgendwann auf. Das muss auch so sein, sonst hätte sich das Kind nicht entwickelt. Irgendwann verlassen die Kinder das Haus. Meistens auch schwierig für die Eltern. Aber das ist Entwicklung, das ist Gott, so hat er es geschaffen, so hat er uns Menschen geschaffen, so hat er die Schöpfung gemacht, es ist Entwicklung, es geht weiter und Gemeinde Jesu muss sich auch entwickeln, sonst ist sie nicht mehr relevant für die Generation, in die sie gesetzt ist von Gott. Simeon, und in dem Text, den wir gelesen haben, ist viel vom Heiligen Geist die Rede und ich glaube, dass das auch der Schlüssel ist, um ein geschmeidiges Herz zu haben, ja? Ein gesalbtes Herz zu haben, was offen ist für neue Entwicklungen, weil man erkennt, ja, das tut Gott und dann freue ich mich darüber. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, da sind neue Kleingruppen gegründet worden, da ist die Überlegung, einen neuen Standort zu haben oder eine neue Gemeinde zu gründen. Wer unterwegs ist mit Gott und in enger Verbindung mit dem Heiligen Geist und fragt, Gott, was willst du, was tust du, der freut sich über neue Entwicklungen sogar dann, wenn es auch ungemütlich ist, wenn es auch schade ist, dass dann andere Dinge eben nicht mehr so stark betont werden oder nicht mehr so aussehen. Ja. Ich habe ja das Vorrecht gehabt, auch in einer sehr großen Gemeinde zu sein. Und wir hatten dann mehrere Gottesdienste und das war natürlich schwierig. Ich rede heute so viel darüber, das habe ich nicht vorbereitet. Ich weiß es nicht, ob wir in 2016 den zweiten Gottesdienst anfangen. Aber es ist ein gutes Beispiel, weil wenn eine Gemeinde einen zweiten Gottesdienst anfängt, dann tut das irgendwie weh, weil, ja, wenn ich dann da hingehe, weiß ich ja gar nicht mehr, ob ich Schwester oder Bruder so und so sehen werde, weil vielleicht geht er ja in den anderen Gottesdienst. Ja, das ist schmerzhaft, das ist schade. Aber wer sich Gemeinden anschaut, die offen sind und Gott wirkt und immer mehr Menschen werden gerettet, dann stellt man fest, ja, dann muss man eben Wege finden, wie geht das, wie kann man Platz schaffen. Ist nur ein Beispiel. Es gibt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir so schmerzhaft war, dass ich so ein gewisses Tabu gebrochen hatte, auch Jahre her in einer anderen Gemeinde. Da war ein junger Mann, der als Gast zu unseren Gottesdiensten kam. Und dann kam er zu mir nach dem Gottesdienst, so wie das üblich ist, und ich habe noch mit ihm gesessen. Er wollte auch Gebet haben. Und dann sagt er, ja, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die war sehr gesetzlich. Und dann bin ich auch weg vom Glauben gekommen, weil ich konnte da irgendwie nicht mehr zu den Gottesdiensten gehen. Und leider bin ich dann ganz weit weg von Jesus gekommen. Aber jetzt habe ich Jesus wieder gefunden. Und ich bin total begeistert und verliebt in Jesus. Und ihr habt auch geholfen hier mit eurem Lobpreis und den Gottesdiensten und so. Und ich habe gesagt, super, toll. Ich habe mich gefreut für ihn gesegnet. Er sagte, ja, und jetzt, ich möchte aber in meiner Gemeinde das auch reinbringen. Und ich habe mir überlegt, ich mache eine Silvesterfeier für die jungen Leute und dass wir dann zusammen auch richtig Anbetung da machen und Lobpreis. Und ich sagte, super, schön. Und dann kam er eine Zeit lang später wieder zu mir, hat gesagt, die Ältesten haben das verboten. Ich darf das nicht machen. Und er war natürlich extrem frustriert. Und ich habe mit ihm gelitten und gesagt, okay, ja, musst du eben akzeptieren, dann ist das so, schade. Und irgendwann später kam er wieder zu mir. Wir haben einen langen Spaziergang gemacht und haben geredet. Und das Tabu, was ich gebrochen habe, war, ich habe ihm empfohlen, die Gemeinde zu wechseln. Das mache ich eigentlich nie. Und schon gar nicht, wenn es dann darum geht, ob die vielleicht in meine Gemeinde kommen. Weil ich wünsche mir immer, dass es viele gesunde Gemeinden gibt an einem Ort, dass es da viele Gemeinden gibt. Man braucht einfach mehr Räume. Es geht nicht darum, dass eine Gemeinde die Top-Gemeinde in der Stadt ist, sondern dass man zusammenarbeitet, dass man in Einheit ist in der Stadt, aber dass es eben viele Gemeinden gibt, die auch ihres Profil haben. Aber in dem Fall habe ich gesagt, du überleg mal, ob das noch dein Platz ist. Ja, und er hat überlegt und er ist zum Entschluss gekommen. Er hat sich ordentlich verabschiedet und er wurde dann Mitglied in unserer Gemeinde. Was will ich damit sagen? Nun, wenn ein Mensch entflammt ist von Jesus, wenn er begeistert ist und wenn er doch damit unterwegs ist, dann darf das doch nicht gebremst werden. Dann dürfen wir doch das Neue, was da ist, nicht stoppen, auch wenn es vielleicht ungewohnt ist. Vielleicht waren diese Lobpreislieder für die Ältesten. Ich weiß das nicht, der Anstoß. Ich weiß das nicht. Ich kann nur sagen, dieser junge Mann brannte für Jesus. Und so ein Feuer dürfen wir doch nicht löschen. Wenngleich natürlich eine Gemeindeleitung auch Dinge steuert und lenkt und nicht alles einfach gemacht werden kann. Das ist auch klar. Aber ich freue mich über Menschen, die brennen für Jesus und dass wir sie fördern. Wenn man vielleicht zu den Älteren gehört, und für mich ist das ja immer gar nicht so leicht zu sagen mit 53 Jahren, weil es gibt hier etliche, die sagen, ja, alter Knacker. Und andere, die sagen, ja, du bist noch richtig jung, als ich 53 war. Was ich mir wünsche, ist, dass ich ein Weggefährte bin, ein Förderer, ein Vater in Christus für Leute, die sich entwickeln wollen, die nach vorne gehen wollen. Das wünsche ich mir einfach. Ich wünsche mir, dass ich ein Mensch bin und hoffentlich bleibe, der über bestimmte Dinge hinwegsehen kann. Besonders wenn es um Äußerlichkeiten geht, dass ich hinwegsehen kann darüber und dass das nicht der Stein des Anstoßes ist, wo ich irgendwo gebremst bin, sondern dass ich das Herz sehe, dass ich das sehe, was Gott vorhat und dass ich ein Förderer bin für solche Menschen und somit für das Reich Gottes. Und es ist der Heilige Geist in uns, die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen wird, die uns hilft, die Menschen zu sehen, wie sie sind, und über manches hinwegzusehen, was äußerlich ist. Und auch manche Geschichten, was man vielleicht hört, was sie Schlechtes gemacht haben, sondern zu fördern, zu sehen. Hier wirkt gerade Gott in dem Herzen. Und das möchte ich fördern. Der Simeon war so jemand. Er hatte Jesus auf dem Arm. Und durch den Heiligen Geist wusste er, das ist der Messias, der versprochen wurde. Das ist der Retter. Wir wissen, dass in den Volk Israel damals viele das nicht erkannt haben. Viele nicht offen waren dafür. Es war verheißen im Alten Testament. Es war versprochen mit Details und Details. Auch wundersamen Details. Geboren von einer Jungfrau. Gut, für uns heute alles klar, ja. Wir haben ja auch das Vorrecht, das schon alles zu wissen und zu kennen. Aber für die Menschen damals, wie? Vor allen Dingen auch die Erwartung, der Retter, der kommt, das ist der, der unsere Nation notfalls mit Gewalt wiederherstellt und das wieder richtig schön wird, die Römer alle gehen können und wir frei sind. Diese Erwartungen waren da. Aber Gott hatte auch ganz andere Dinge gesprochen. Der da kommen wird, der wird leiden. Und der Simeon hat das erkannt. Der hat das verstanden. Wie kann das sein? Durch den Heiligen Geist. Wie kann es noch sein? Nun, Simeon begrüßt und unterwirft sich seinem Herrn. Das mag jetzt gerade ein bisschen knackig klingen, ein bisschen sperrig, ein bisschen hart. Aber im Kern geht es letztlich darum. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Simeons Schlüssel neben dem Heiligen Geist und der Offenheit für neue Entwicklungen von Gott war, dass er seine Autonomie, seine Selbstbestimmung niedergelegt hatte bei Gott. Dass er bereit war, sich Gott zu unterwerfen. Das ist ja nun mal ein ganz krasses Wort. Da habe ich so vor Augen, so, es gibt Priesterweihen, wo die sich dann wirklich hinwerfen, ja, komplett ausgestreckt auf dem Boden liegen, als ein Ausdruck der Hingabe an Gott. Nun, ich bin froh, dass bei uns die Ordination von Pastoren nicht unbedingt dieses Ritual erfordert, aber jetzt mal vom Herzen her, wirklich zu sagen, okay, Gott, ich unterwerfe mich dir, weil du der Herr bist. Du bist nicht mein Kumpel, du bist nicht der nur der Automat ist für die Erfüllung meiner Gebetswünsche, sondern letztlich bist du der Herr. Ich bin der Diener. Noch härter ausgedrückt, der Sklave. Der keine Rechte hat. Ein Sklave ist darüber definiert, dass er keine Rechte hat. Gott sei Dank ist die Sklaverei abgeschaffen worden. Das ist alles richtig, alles gut. Aber vor Gott ist das eigentlich die richtige Haltung. Und Simeon, der hier sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. ist hart, was hier steht, ist dramatisch. Das Interessante ist ja, er sagt es zu Gott. Gott sagt ja nicht, unterwirf dich mir. Sondern er wusste, dass Gott gut ist. Er wusste, dass es gut ist, wenn Gott Gott ist, wenn Gott herrschen darf, wenn Gott regieren darf, wenn er der Bestimmer des Lebens ist. Und deswegen sagt er von sich aus, Herr. Und was hier übrigens steht, ist ein Begriff, der nur hier steht im Griechischen. Das ist das, wo unser Begriff Despot herkommt, also richtig hart. Aber Simeon, durch den Heiligen Geist, er wusste, dass Gott gut ist und dass es gut ist, wenn Gottes Geschichte läuft und er ist bereit, seinen Platz darin zu haben. Er sagt, er unterwirft sich Gott völlig. Er begrüßt diesen Herrn, den er als ein Baby auf dem Arm hat, und er unterwirft sich ihm. Manche Menschen, vielleicht die meisten, kommen durch schwere Entwicklungen zu diesem Punkt. Der Hiob ist dafür der Klassiker. Ich habe den gerade in meiner Bibel lese, den Hiob. Der hat nun wirklich schwere Zeiten durch. Es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man durch schwere Zeiten geht, man sehr offen mit Gott reden darf. Diesmal Hiob, der ist sehr offen mit Gott, so klar und offen. Der sagt, Gott, dann zeig mir doch, was in meinem Leben nicht richtig ist und ich will das wissen und begegne mir. Ja, und das tut Gott dann ja auch. Und dann ist die Beziehung, die Hiob zu Gott hat, am Ende eine viel tiefere, eine viel klarere, eine, mein Auge hat dich gesehen, sagt er dann. Ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. 2016, was wird es bringen? Auch das eine oder andere Schwere wird passieren im Leben von uns. Wenn wir dann bereit sind, uns Gott zu unterwerfen oder am besten schon vorher gesagt haben, okay Gott, ich gebe dir mein Leben, du darfst damit machen, was du willst. Dann gehen wir durch solche Zeiten und ja, wir haben noch Gewinn davon. Ich sage das nicht leichtfertig und ich sage gar nicht, dass das jetzt zack, sofort musst du bekennen. Ja, alles gut, wenn du Schmerzen hast oder einen Menschen verlierst, der dir nahe steht oder. Aber wenn du wie Hiob da durchgehst und wir auch gemeinsam da durchgehen, einander auch helfen, gerade natürlich in solchen Zeiten, auch das ist doch Gemeinde Jesu, dass keiner alleine ist. Dass er weiß, in meiner Kleingruppe, in meiner Familie, wo auch immer, ich habe Menschen, die Ältesten, das Seelsorgeteam, da kann ich hingehen, da kann ich auch sagen, das ist mir gerade sehr schwer, kannst du für mich beten? In Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge zum Guten mitwirken. Da gibt es Erfahrungen in meinem Leben, einige, obwohl ich ja nun kein schweres Leben gehabt habe. Aber da fällt mir so manches ein. Ich weiß, wie wir einmal eine Eigentumswohnung kaufen wollten. Und wir wollten sie kaufen und alles sprach dafür und alles war gut. Und wir waren schon kurz vor dem Notartermin und dann platzt die Geschichte, weil der Verkäufer sagt, nein, ich verkaufe doch nicht. Wir hätten das sogar vor Gericht bringen können, um das zu erstreiten und zu sagen, Sie haben das schon alles zugesagt, Sie haben schon den Notartermin gemacht. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war gut, dass wir die nicht gekauft haben. Das war gut. Und es mag dir jetzt vielleicht zu einfach klingen, aber es kam etwas Besseres. Es kam etwas Besseres. Simeon, wie gesagt, war vorbereitet durch die Schrift und durch sein gottesfürchtiges Herz, durch den Heiligen Geist, war er offen, um diese Offenbarung zu bekommen. Ich sage nur mal ganz kurz, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, haben wir eben gelesen in dem Haupttext. Deine Augen haben mein Heil gesehen, finden wir in Jesaja 40, Vers 5. Dass du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, Jesaja 52, Vers 10. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, Jesaja 42, Vers 6 und Jesaja 49, Vers 6. Und wo es dann heißt, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel, Jesaja 8, Vers 14 und 15. Er war getränkt von der Schrift und der Heilige Geist hat es ihm lebendig gemacht, zu dem Zeitpunkt, wo er es brauchte, dass er erkennen konnte, was die allermeisten nicht erkannt haben, dass das der Trost Israels ist, dass das der Retter ist. Simeon begrüßt und bejaht seinen Tod. Mein dritter und letzter Punkt. Simeon begrüßt und bejaht seinen Tod. Ich habe mal dazu noch geschrieben, loslassen, weil das Sterben ist das letzte große Loslassen, was jedem Menschen gesetzt ist. Es gibt aber auch so kleine Tode, sag ich mal, andere Dinge, wo wir loslassen. Ob das die Kinder sind, die das Haus verlassen, was auch immer. Liebe Gewohnheiten, loslassen, loslassen. Die Entwicklung von neuen Dingen hat damit zu tun, dass wir loslassen. Wenn wir alles festhalten und alles soll genauso sein, wie es jetzt ist, wie kann dann Neues entstehen? Das Neue braucht, dass wir loslassen. Und ich frage dich heute, wie bist du damit unterwegs? Bist du bereit, auch Dinge loszulassen? Nein, ich meine nicht, dass du deine Ehe verlassen sollst, wo du gerade unglücklich bist. Sondern loslassen von Dingen, die dich hemmen, in das Neue zu kommen. Manchmal ist es ja einfach auch ein Zeitthema. Wenn du sagst, in dem Bereich möchte ich mich entwickeln, da möchte ich studieren oder lesen, oder in dem Bereich, da möchte ich mitarbeiten, und wenn dein Leben schon voll ist, was ja bei den allermeisten so ist, dass das Leben voll ist, dann musst du irgendetwas loslassen, sonst hast du gar nicht die Zeit für das Neue. Das ist nur ein Gedankenanstoß. Ich sage nicht, das ist jetzt prophetisch, was ich sage. Aber wir müssen Dinge loslassen, damit wir Neues begrüßen können, umarmen und vorwärts gehen. Und die Bewegung der Christenheit, wir wurden ja nicht immer Christen genannt, wisst ihr das? Wie das anfing, also die Bewegung um Jesus, was ja eine Handvoll von Menschen war, was sich dann mächtig ausgebreitet hat, in einem politischen Reich, das unterdrückt hat, abgelehnt hat, verneint hat. Es hat sich immer weiter ausgebreitet. Und die haben damals nicht gesagt, wir sind Christen, sondern wir sind die, die des Weges sind. Ich glaube, Apostelgeschichte 11 findest du das, das zum ersten Mal umbenannt wird. Die, die des Weges sind, ja, und das sind ja die Christen. Also Christen zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie des Weges sind, das heißt in Entwicklung sind, dass sie bereit sind, weiterzugehen. Das ist auch eine große Stärke von uns Christen, in allen Kulturen, zu allen Zeiten unterwegs zu sein mit Jesus. In der jeweiligen Kultur, in gewissem Sinne an die Kultur angepasst, in die Kultur ja hineingepflanzt, ja dort geboren und mit den Menschen in dieser Kultur unterwegs, dann das ewige Evangelium und den auferstandenen Jesus zu predigen, zu bezeugen, zu leben und dadurch das neue Leben in diese Kultur zu bringen. Ich glaube, das ist auch die Erklärung, warum Jesus so auf die Erde kam, wie er kam. Und dass er mitten unter seinen Menschen lebte damals. So, ich habe das schon mal gesagt, ich kann mir irgendwie vorstellen, so wenn ich Gott wäre, so ich hätte das so ganz anders gemacht, so der allmächtige Gott, ja. So irgendwie Riesenschrift am Himmel, übrigens ab heute gilt das Evangelium, ja. Und Myriaden von Engeln, ja, die befehlen das alles. Möglichkeiten der Kommunikation, ich meine, Gott hat ja keine Begrenzung. Irgendwie hätte ich das so gemacht. Also so ist irgendwie menschliches Denken. So gehen Firmen vor, die versuchen, großen Einfluss zu haben. So geht das. Aber was macht Gott? Ein Baby, geboren von einer Jungfrau, uneheliche Verhältnisse, kein Platz, Futterkrippe, unbedeutend, viele Jahre, bis Gott gesagt hat, jetzt geht's los. Antrittspredigt. Der Geist des Herrn ist auf mir gesalbt. 3 Jahre Dienst, Ausbildung von 12 Männern. Ich weiß nicht, ob wir die als Älteste gewählt hätten. Aber es ist Gott. Mitten in der Kultur, in der Zeit, sendet er seinen Sohn und das Ganze geht los. Und geht seitdem in allen Kulturen für alle Menschen, ob das Eskimos sind oder Nomaden in Afrika, zu allen Zeiten. Dieser Jesus wird gepredigt, er wird geglaubt, Menschen nehmen es in ihr Herz auf, Menschen ändern ihr Leben, sie gehen vorwärts für diesen Jesus, sie unterwerfen sich ihm, sie sagen, Jesus, du bist wunderbar, du bist mein Erlöser und dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Dafür haben viele vieles losgelassen, damit das überhaupt ging. Missionare sind solche, die gesandt sind. Das heißt, sie haben eine Menge losgelassen, nämlich ihre Heimat, ihre Verwandtschaft, oft ihre finanzielle Versorgung, im Glauben gegangen. Die ganze Zeit bis heute gibt es das. Menschen, die in andere Länder gehen. Und vielleicht gibt es ja manchmal noch so einen netten touristischen Gedanken da. Oh ja, andere Kultur, schön, exotisch und so. Aber alle Missionare, die eine Zeit lang da sind, irgendwann ist das ja auch vorbei. Das Neue, das Exotische, das Spannende, das ist nicht Tourismus, das ist Dienst. Und übrigens, da ist auch der Schlüssel, dass sie richtig in die Kultur reingehen, sonst können sie die Menschen dort nicht erreichen, ihre Herzen nicht erreichen. Simeon begrüßt und bejaht seinen Tod. Ihm war vom Heiligen Geist diese göttliche Zusage zuteil geworden. Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Er hatte ja eine unglaubliche Prophetie, eine Zusage. Er wusste, ich werde so lange leben, bis ich Jesus sehe. Also das ist mal auch eine Ansage. Und dann sieht er ihn. Und dann wusste er, okay, mein Leben ist erfüllt. Interessant, er hat auch nicht zu 3000ern dann gepredigt. Er hat einfach diese Begegnung gehabt und das hat ihn bis in die Heilige Schrift gebracht. Und so wird über ihn gepredigt, dieses Ereignis, wo er eigentlich nur mit 3 Menschen zusammen war. In Frieden. Das heißt, Simeon hat an dieser Stelle auch nicht mehr festgehalten an seinem Leben auf Erden. Er wusste, er wird sterben im Frieden Gottes. Frieden im Herzen. Höher als die Gedanken. Gedanken sind manchmal das Problem. Aber Frieden im Herzen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Er wusste, ja, der Messias ist da, der Retter ist da. Und auch wenn er jetzt ein Baby ist, Gott wird sich darum kümmern. Der wird seinen Weg gehen. Der wird den Plan erfüllen. Er wird Israel erlösen. Er wird durch Israel, wird das Heil in die ganze Welt kommen. Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Ein Vers, der mir auch immer wieder hilft, auch manchmal in der Seelsorge, wo Menschen sagen, das ist unfair, das ist ungerecht, man hat nicht gesehen, was ich getan habe. Ich habe da gedient, ich habe da mitgearbeitet, keiner hat es gesehen. Das kann unser Herz bremsen. Gott hat es gesehen, das sagt dieser Vers. Hier nochmal ein anderes Kunstwerk. Bin nicht unbedingt überzeugt, dass es genauso war, die Kleidung, aber hier auch nochmal zur Veranschaulichung. Simeon, der alte Mann, der offen war für Entwicklungen und der dann auch im Frieden sterben konnte. Nochmal die Frage an uns. Bist du bereit für neue Entwicklungen? Bist du bereit loszulassen? Dass der Heilige Geist an uns wirkt und wir sagen, ja Herr, das neue Jahr, wir begrüßen das Neue, wir umarmen es, wir umarmen all das, was von dir ist. Besonders umarmen wir Jesus, der unsere Zukunft gestaltet. Wenn du möchtest, dass dein Leben sich entwickelt im Sinne Gottes, dann kannst du dir immer wieder auch diese Fragen stellen. Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Wo sind Dinge, die müssen mal irgendwie von Nummer 1 auf Nummer 3 runter, damit Platz ist für neue Prioritäten? Was sind die Beziehungen, in denen du lebst? Gibt es da auch Dinge, die sich vielleicht verändern werden, vielleicht müssen? Gibt es irgendwelche routinierte Abläufe, Gewohnheiten, die doch unglaublich viel Zeit brauchen? Wo du vielleicht durch Gott den Impuls bekommst, das loszulassen, um Zeit zu gewinnen für Mitarbeit, für Gebet, für Bibelstudium, für das Lesen eines guten Buches, was dich weiterentwickelt. Oder. 2016, ein Jahr, dass wir begrüßen, dass wir umarmen, nämlich all das, was Gott tut. Ein Jahr, in dem wir auch erleben werden, dass an Christus sich die Geister scheiden. Christus ist gekommen zum Fall und zum Aufstehen. Ich würde mir so wünschen, dass es nur heißt zum Aufstehen. Hartes Wort. Aber an Christus scheiden sich die Geister. Das werden wir auch erleben in 2016. Ich vermute, dass sich manches, was sich angedeutet hat, verschärfen wird. Manche Themen, die durch die Medien sehr stark betont werden, wo wir als Christen aber andere Überzeugungen haben und dass wir in Liebe feststehen und unsere Meinung vertreten. Und gerade auch darüber werden Menschen nachdenken und sogar zum Glauben kommen, weil sie sagen, die Christen, die haben Meinungen. In Liebe vertreten sie die. Sie sind auch bereit zu leiden. Ja, sie kommen nicht mit dem Schwert und hauen damit herum. Aber wir haben auch Einstellungen und Meinungen zu Mann und Frau, zu Ehe, zu dem Schöpfer. Da hat nicht ein Zufall irgendwann geknallt, sondern es gibt einen Schöpfer. Und. Da gibt es viele Themen, wo wir ja immer wieder von den Medien in eine andere Richtung gespült werden wollen, aber wo wir sagen, wir glauben das, was Gott gemacht hat, weil das ist auch das Beste für uns als Menschen. So hat Gott das gemacht und in Gottes Ordnung zu leben, ist gesund, ist positiv, ist gut, ist fröhlich, ist beständig, all das. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir noch mal ein Lied gemeinsam singen. Ist ja heute etwas länger, weil wir auch das Abendmahl zusammen gefeiert haben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, alles ist in deiner Hand. Und wir danken dir dafür. Unser Leben ist in deiner Hand. Unser Herz ist in deiner Hand. Du kennst unseren Herzschlag. Du kennst unsere Gedanken, unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und ich möchte dich auch jetzt um dieses Wunder bitten, dass du jeden Einzelnen berührst, zu ihm sprichst, zu seinem Herzen sprichst. Die Verbindung zu dir verstärkst, dein Licht stärker leuchten lässt, um deinen Willen zu verstehen. Herr, wir danken dir, dass wir mit dir 2016 unterwegs sind, wie auch im letzten Jahr, aber auch dieses Jahr bewusst damit angehen, mit einer Offenheit auch für Veränderungen, wo wir dir folgen werden, dem lebendigen, dem dynamischen Gott, dessen Reich sich ausbreiten will und weiter ausbreiten will. Zur Rettung von vielen Menschen. Wir danken dir dafür, wir möchten Teil davon sein. In Jesu Namen. Amen.